Predigt. Und als erstes möchte ich so diesen Gedanken reich beschenkt weitergeben. Reich beschenkt. Und es ist sehr interessant, wenn man beschenkt wird, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Wie möchte man eigentlich, dass Leute reagieren, wenn man sie reich beschenkt normalerweise? Kurz drüber nachdenken. Was ist so das, was wir uns wünschen? Wie habe ich selbst oft reagiert, wenn Leute mich beschenkt haben? Das ist sehr interessant. In Ecuador haben wir da ganz verschiedene Reaktionen gehabt. Gerade während der Pandemie gab es bei uns auch Lockdowns, aber viele leben eigentlich von dem, was sie so tagtäglich arbeiten, von der Hand in den Mund sozusagen. Und da war es interessant, den Leuten zu helfen. Wir haben ihnen Essen vorbeigebracht und die verschiedenen Reaktionen zu sehen. Da gab es Menschen, die sind fast in Tränen ausgebrochen. Die konnten nicht glauben, dass jemand an sie gedacht hat. Aber dann gab es auf der anderen Seite auch Menschen, die im gleichen Moment, wie man ihnen was gegeben hat, haben es schon nach dem Nächsten gefragt. Und als wir ihnen was zu essen gegeben haben, wollten sie schon Geld oder irgendwas anderes. Und das hat dann immer in mir so ein bisschen ein komisches Gefühl hervorgebracht. Reich beschenkt. Wie reagieren die Leute? Wie wollen wir, dass Leute reagieren? Auf den Gedanken werden wir am Ende noch mal kurz eingehen. Ich möchte heute über ein Gleichnis sprechen. Es ist ein sehr, sehr bekanntes Gleichnis. Aber ich glaube, es ist eins dieser zentralen Nachrichten der Bibel. Es ist pures Evangelium im Grunde, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Es ist die Geschichte von, wie man es bei uns nennt, der verlorene Sohn. Und ich möchte heute über diesen Text sprechen. Ich werde ihn am Anfang noch mal kurz lesen. Und dann werden wir uns ja Stück für Stück diesen Text, die Person, die hier vorkommen, genauer anschauen. Ich lese vor, Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Da heißt es folgende. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort verbrachte er sein Erbteil mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schroten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Mach mich zu deinen Tagelöhnern gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging der Vater hinaus und bat ihn. Er antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diente ich dir und habe deine Gebote nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich finde es immer wieder gut, zurück zum Original zu gehen, zurück zu diesem Text. Vielleicht, wenn man auch schon die Geschichte oft gehört hat, das Gleichnis oft gehört hat, dahin zurückzugehen. Und bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich nochmal ein Gebet sprechen. Herr Jesus, und du hast dieses Gleichnis gelehrt, vor so langer Zeit. Und trotzdem ist es ein Gleichnis, das jetzt noch so viel Licht in unser Leben reinbringt, so viel Hoffnung, das uns so deutlich zeigt, wie groß diese Vaterliebe, diese Liebe ist, die Gott zu uns hat, Herr. Und ich bin gewiss, dein Wort ist lebendig, dieses Gleichnis ist lebendig und es wird heute genauso noch sprechen. Und ich bitte dich, tu unsere Herzen auf. Lass uns verstehen, was du heute für uns hast, Herr. Amen. Das Gleichnis ist normal bekannt mit dem Titel eben der verlorene Sohn. Der Predigt heute möchte ich ein bisschen einen anderen Fokus geben, den Fokus auf den Vater. Wie geht dieser Vater um mit seinen Söhnen? Und hier seine drei Söhne. Was hat es damit auf sich? Wir haben vielleicht nur zwei entdeckt hier in dem Gleichnis. Das werden wir alles sehen. Wir gehen mal rein in die Geschichte und es ist klar, der erste Sohn, das wird vermutlich dieser jüngere Sohn sein. Und lass uns mal drauf schauen, wie geht der Vater mit diesem rebellischen, jüngeren Sohn um? Wie verhält er sich? Wo erkennen wir hier die Liebe des Vaters in diesem Gleichnis? Das Erste, es ist so interessant, der jüngere Sohn, er geht hin und sagt: Gib mir dein Erbe. Was sagt er ihm damit? Für mich bist du gestorben. Für mich bist du tot. Gott ist tot für mich. Es juckt mich nicht, was er für mein Leben will. Die Beziehung mit ihm interessiert mich nicht. Was ich haben will, ist alles, was er mir geben kann, im Maximum. Ich will das Erbe. Für mich ist er gestorben. Und interessanterweise lässt Gott genau das zu. Er gibt ihm das Erbe, er gibt Leben. Er gibt großzügig vielen Menschen das Leben und die Möglichkeit, das, was Gott für sie hat, auch zu verprassen. Er lässt ihn ziehen, er lässt ihn gehen. Der Sohn sagt Nein zur Beziehung. Und der Vater ist sozusagen tolerant. Er lässt es zu. Er lässt es geschehen, dass er weitergeht. Keiner muss mit Gott leben. Keiner muss diese Beziehung haben mit ihm. Für mich ist es sehr interessant, ein bisschen genauer zu überlegen, wie ist dieser jüngere Sohn? Was ist seine Charakteristik? Wie verhält er sich hier? Und wenn man es vielleicht philosophisch ausdrücken möchte, könnte man sagen, er ist ein Hedonist. Was ist ein Hedonist? Ein Hedonist ist jemand, der lebt nach dem Prinzip Freude. Ich suche, wo ich Freude finde. Und wo ich Freude finde, da ist es gut und richtig. Was sich gut anfühlt für mich, das muss ja wohl auch richtig, wahr und gut für mich sein. Und mit diesem Gedanken sagt er, irgendwie fühlt sich's hier gerade nicht so richtig und gut und fröhlich an. Ich gehe weiter. Da gibt es doch noch viel mehr zu entdecken. Und er geht raus in die Welt und probiert aus alles, was er da entdecken kann. Viele Menschen leben so. Viele Menschen leben nach diesem Lust, nach diesem Freudenprinzip. Raus in die Welt, was gibt es da alles zu entdecken? Ein bisschen hier, ein bisschen da. Und sind getrieben von diesem Gedanken. So war auch dieser jüngere Sohn. Eine ganz große Menschengruppe, die wir heute sehen, die nach diesem Prinzip leben. die Freude suchen, überall, wo es sie draußen in der Welt, alles, was sie anzubieten hat, zu finden ist. Ich möchte eine kleine Geschichte teilen aus Ecuador von einem guten Freund von mir. Das war wirklich schön, im ersten Jahr schon habe ich ihn kennengelernt, der hat mir viel geholfen, Dinge zu verstehen, auch in die Sprache besser reinzukommen, ist der Jorge Luis. Und er hat mir erlaubt, sein Zeugnis heute zu teilen. Darüber bin ich sehr froh, weil als er es mir das erste Mal erzählt hat, hat er mir gesagt, in der Gemeinde weiß das keiner. Er hat es noch keinem anvertraut, weil er viel Scham darüber empfunden hat. Jorge Luis war der älteste von 3 Söhnen. Er hat bei seiner Mutter gelebt, die war alleinerziehend, der Vater hat schon ganz früh die Familie verlassen. Die Mutter musste viel arbeiten, um irgendwie die 3 Söhne über die Runden zu kriegen. Und so war er zeitlang sehr verantwortungsbewusst, aber mit 18 ungefähr hat er genau diesen Trieb, diesen Wunsch gehabt, da muss doch noch mehr sein. Und er hat an allen Orten gesucht, wo kann ich noch stärker dieses Glück, diese Glücksgefühle, diesen Spaß suchen. Und er ist rausgegangen, ist zu vielen Feiern gegangen, hat angefangen auch zu trinken. Und dann kam das Nächste, dass er angefangen hat, auch Drogen zu konsumieren. Und wenn man anfängt, Drogen zu konsumieren, braucht man auch mehr Geld. Er ist Teil von einer Bande geworden, die selbst auch mit Drogen gehandelt haben. Und es geht sich Schritt für Schritt tiefer rein in das Ganze. Man muss sagen, am Anfang, es lief relativ gut. Er ist in einer armen Familie aufgewachsen, die hatten nichts. Die mussten immer gucken, irgendwie über die Runden zu kommen. Und jetzt hatte er Geld. Er hatte Frauen. Er konnte sich leisten, was er wollte. Er hat sein Spaßleben geführt, so wie er es sich eigentlich ja mal gewünscht hat. Er hatte sein eigenes Motorrad und es war gut für ihn. Aber eins muss man wissen, wenn man Teil von einer Bande dort ist, in Ecuador, dann musst du ständig bereit sein und ständig deine Loyalität zu der Bande beweisen. Da gehört man nicht mal nur kurz dazu, da muss man all in gehen. Und so war es klar für ihn, wann immer, er musste immer sein Handy bereit haben. Nachts um 4, wenn es irgendwo eine Schlägerei gibt, da muss er hin. Da muss er ja zeigen, er gehört zur Bande, muss seine Leute verteidigen. Und so war es dann auch, er wollte aufsteigen in seiner Bande. Und dazu musste er quasi einen großen Beweis seiner Loyalität für seine Gruppe zeigen. Und das sollte er tun, indem er eine andere Person umbringt. Und zwar von einer anderen Drogenbande. Also wurde ihm ein Revolver gegeben, er hatte sowieso sein Motorrad, eine andere Person zur Seite gestellt, damit sie gemeinsam diese Tat vollziehen und diese andere Person umbringen. Und dann war es so, an einem Tag, am Tag, bevor er in der Nacht es dann tun wollte, ist er rausgegangen in die Natur, irgendwo, wo keine Menschen waren, hat seinen Revolver geladen und ausprobiert, weil er keine Erfahrung damit hatte, mehrmals geschossen, hat gesehen, okay, funktioniert alles, ich kann das. Und wollte dann in dieser Nacht eine Person töten. So, und man soll immer dann aufhören, wenn es am spannendsten ist. Ne? Ich erzähle nachher gleich weiter. Ach Mann, aber jetzt habe ich wieder eure Aufmerksamkeit. Für mich furchtbar spannend ist die Geschichte hier von diesem Sohn. Für ihn geht es bergab letztendlich. Er hat einen Traum, er jagt seinen Gefühlen, dem Spaß nach und es endet bei den Säuen. Und dann geht er in sich, heißt es. Und ich finde es so schön, dieses Bild beim verlorenen Sohn, es heißt er denkt zurück an seinen Vater. Und für mich als Missionar ist dieser Begriff Heimat was ganz Neues und Interessantes geworden. Ich habe 2 Heimaten. Ich weiß gar nicht, Heimat hat keine Mehrzahl. Ne? Aber für mich ist Ecuador und für mich war es dann interessant, als es hieß, jetzt geht's in die Heimat, Heimatdienst, Heimataufenthalte. Ich bin doch zu Hause. Heimat, aber was verbindet man mit Heimat? Heimat ist ein Ort des Geborgenseins. Heimat ist ein Ort des Angenommenseins. Heimat ist das, wo man so denkt, da gehöre ich hin. Das ist mein Ort. So eine tiefe Sehnsucht kann man da nachvollziehen, glaube ich. Jeder, wenn er Heimat hört, da klingt was nach. Das war spürbar. Und ich finde es so interessant, hier ist der Heimatbegriff, er wird im Grunde auf Gott angewandt. Das ist der Vater, Gott der Vater. Und er ist die Heimat dieses jüngeren Sohnes. Er ist der Ort, wo er hingehört. Er ist der Ort, wo Geborgenheit ist. Er ist der Ort, wo angenommen sein ist. Der gehört dahin. Für mich ist das so ein wichtiger Begriff und für mich ist das so ein wichtiges Bild, wenn es auch um Mission geht. Für mich bedeutet Mission, Menschen einladen in diese Heimat, wo diese große Sehnsucht, endlich angenommen zu sein, endlich zur Ruhe zu kommen, geliebt zu sein, wo das gegeben wird. Das ist für mich Mission, einladen in die Heimat. So spüren es, denke ich, jetzt noch viele Menschen. Auch wenn sie vielleicht gerade das Spaßleben voll funktioniert. Aber die tiefe Sehnsucht, der tiefe Hunger, da wo sie doch eigentlich hingehören, beim Vater zu sein, die ist auch in ihrem Herzen drin. Der Sohn geht eben in sich und er geht zurück zu seinem Vater. Wie reagiert der Vater? Wie würde einer von uns reagieren, wenn unser Sohn uns so behandelt hätte? Unser ganzes Erbe verprasst und dann noch den Mumm hat, wieder zurückzukommen. Wie reagiert der Vater? Und eben das ist das Bekannte und das, wo so stark diese Liebe rauskommt und da, wo man sich am meisten Gedanken drüber macht. Er läuft ihm entgegen. Ein Mann der Ehre läuft seinem Sohn entgegen. Das war zu der Zeit absolut außergewöhnlich. Ein älterer Mann, der rennt nicht, der blamiert sich nicht und schon gar nicht für so jemanden. Man läuft der Person der Ehre entgegen, aber nicht der Person der Ehre läuft anderen entgegen. Er umarmt ihn, er begrüßt ihn herzlich, er küsst ihn, heißt es. Und dann gibt er ihm seinen Ring wieder, er gibt ihm sein Kleid wieder, er gibt Gewand wieder, er gibt ihm Schuhe wieder, er stellt seine Ehre wieder her. Er ist gekommen als ein armer Bettler. Und er wird wieder ganz als Sohn sichtlich gemacht. Er ist angenommen. Er nimmt ihn wieder an. Und nicht nur das, er feiert ihn. Er schlachtet den Ochsen und er feiert ihn. Denkt mal kurz darüber nach, was das eigentlich heißt. Stellt euch vor, ihr wärt dieser Sohn gewesen. Und ihr habt es verbockt. Ihr habt das Ding voll gegen die Wand gefahren. 100%. Und alle wissen es. Alle kennen deine Geschichte. Und beschämt über dich selbst kommst du zurück, weil du keine andere Möglichkeit siehst. Und dann wirst du so auf die Empore gestellt und es wird gefeiert, das alles. Ich würde in diesem Moment am liebsten im Boden versinken. Lass mich einfach nur ein Tagelöhner sein, sagt er. Lass mich nur ein Tagelöhner sein, das reicht. Er stellt ihn aber wieder ganz her. Gottes Liebe hier, viel größer als das, was sich der Sohn je hätte vorstellen können. Was für ein unglaubliches Gleichnis. Was uns das über Gott sagt, wie er ist. Wahnsinn. Ich erzähle euch die Geschichte weiter. Der Jorge Luis. Okay, es kam die Nacht. Sie waren zu zweit unterwegs auf dem Motorrad. Normalerweise immer vorne der Fahrer, hinten der Schütze. Und dann ging es los. Sie haben die Person gefunden auf der Straße, sind hingefahren, gebremst, angehalten, schnell abgestiegen, Pistole gezogen, zack, abgedrückt. Und es ist kein Schuss gefallen. Er hat Panik bekommen, nochmal abgedrückt. Es ist wieder kein Schuss gefallen. Und er kriegt es wieder Panik zu tun, sitzt wieder auf seinem Motorrad und sie fahren weg. Und in dem Moment passiert es, was diesem Sohn im Gleichnis passiert. Er ist in sich gegangen in nächster Zeit. Und hat sich gedacht, was war das? Ich wollte gerade einen Mensch umbringen. Was ist mit mir passiert? Wie weit bin ich gekommen? Und er hat sich erinnert an das, was ihm die Leute gesagt haben, wer Gott ist. Und an einem Nachmittag war es dann so, er ist wieder durch die Natur gelaufen und sich Gedanken gemacht über das, was geschehen ist und hat gebetet und gesagt, Gott, wenn du echt bist, dann zeig's mir, dann beweis es mir. Und in dem Moment war es, vor seinem inneren Auge hat er die ganz viele Momente gesehen in der Vergangenheit, wo Gott Bewahrung geschenkt hat, ein Unfall, der ganz glimpflich ausging. Verschiedene Situationen, Krankheiten, wo er wieder gesund davon wurde. Und diese Situation, als der Revolver nicht funktioniert hat, den er vorher noch ausprobiert hat. Und er hat, war so eine Stimme ganz klein in seinem Leben, da war ich, da war ich. Und es war so klar für ihn, Gottes Liebe, sie ist real, sonst gilt ihm. Und seitdem ist er ein anderer Mensch. Er ist zurückgekommen zum Vater. Dieses Bild hier ist ein Bild von seiner standesamtlichen Hochzeit. Meine Frau und ich durften Trauzeugen sein. Da ist auch die Lina drauf zu sehen, also ist nicht ihr Kind. Und da waren wir und durften diesen Moment mit ihnen zusammen feiern. Und ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, hey, er möchte sein Leben mit niemandem tauschen. Er möchte sein Leben nie wieder zurücktauschen. Und er sagt, so viele aus der Gruppe, in der er war, haben später versucht, irgendwie rauszukommen und haben es nicht geschafft. Und er mit Gottes Hilfe hat es geschafft. Ein großes Wunder. Bringen sich jetzt auch an verschiedenen Stellen in der Gemeinde ein. Mittlerweile sind sie leider umgezogen, aber die Freundschaft ist immer noch da. Und ich glaube, sie haben gestern sogar ihr Sohn bekommen, aber hat mir noch keine Bilder geschickt. Sind schon überm Datum drunter. So, die Geschichte geht weiter und ich finde es so spannend, wie es dann heißt, aber der ältere Sohn. Da könnte doch eigentlich die Geschichte aufhören. Aber sie geht weiter, der ältere Sohn. Wie verhält sich der Vater zu seinem älteren Sohn? Sehr interessant. Wir sehen in seiner Reaktion, der Vater, er feiert den jüngeren Sohn, der zurückgekommen ist, voll Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, nimmt er ihn an. Und der ältere Sohn, wie reagiert er? Er wird zornig. Und man kann vielleicht schon ein bisschen was abspüren. Diese Beziehung mit diesem Vater von dem älteren Sohn ist auch nicht so ganz im Reinen. Wir haben hier einen ziemlich stolzen älteren Sohn, der das offen deutlich macht, wenn er nicht einverstanden ist mit dem, was sein ehrwürdiger Vater tut. Und er schimpft im Grunde auch über ihn, macht seinem Dampf deutlich Ausdruck hier. Und wir haben wieder einen Vater, der auch das durchaus erdulden kann, der damit umgehen kann. Ein Freund von mir, möchte ich nochmal ein kurzes Beispiel. Der heißt Omar, der hat auch eine richtig spannende Geschichte. Er war lange Teil von einer recht großen Gemeinde, die auch Zuwachs hatte und er war einer von den Leitern. Aber in Ecuador ist es so, da gibt es einige Gemeinden auch, die sind nicht gut, die sind sehr manipulativ und die benutzen die Bibel, um die Leute auszupressen und fügig zu machen. Und sowas auch dort, wenn du Mitglied in der Gemeinde sein wolltest, musst du erstmal sagen, okay, wie viel verdienst du monatlich? Dann wird geguckt, was ist 10% davon? Und dann wird jeden Monat gecheckt, dass das auch abgegeben wird. Ganz verschiedene Dinge musste man tun, Äußerlichkeiten, um da mit dabei zu sein. Aber er hat es geschafft, er war bei den Leitern, bei den Großen mit dabei. Er war stolz darauf. War eine gute Sache in seiner Sicht. Aber trotzdem ist er ins Nachdenken gekommen, ist es richtig so? Ist es korrekt so? Wir sehen, der ältere Sohn, er schimpft, er ist wütend, er ist zornig über seinen Vater. Was macht der Vater? Wieder ist es der Vater, der rausgeht. Wieder ist es der Vater, der Missionar, der die Schritte tut auf die Menschen zu. Und er geht auf seinen älteren Sohn zu. Dieser Sohn, dieser ältere Sohn, wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, was hat er für eine Charakteristik? Was hatte Omar für eine Charakteristik? Wie war er so drauf? Und man merkt, viel Wert gelegt auf Äußerlichkeiten, auf Regeln. Und dieser ältere Sohn vielleicht viel Wert gelegt auf Tradition, auf Religiosität, auf das äußere Wahren. Und sein Lebensprinzip war, ich halte die Regeln ein, ich benehme mich gut, ich gehe in Vorleistung und dafür erarbeite ich mir meinen Segen. Dann muss aber auch mein Segen kommen. Wenn ich Gottes Gebote einhalte und tue, was er will, dann muss er aber auch nach meiner Flöte tanzen. Dann muss er aber auch das tun, mit dem ich einverstanden bin. Da ist kein großer Spielraum. Und man sieht es eben, er regt sich auf, wenn Gott was anderes tut. Das passt ihm nicht. Der religiöse Mensch. passiert mir auch immer wieder. Ich ärgere mich über Gott, über Dinge, die er tut, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann mich gut mit dem älteren Sohn in vielen Dingen identifizieren. Wie geht der Vater mit ihm um? Er geht wieder auf ihn zu. Er zeigt ihm, wie großzügig er doch eigentlich mit ihm sein möchte. Aber er selbst nicht ist. Wie liebevoll er ist, der Vater. Und er versucht ihn zu gewinnen. Jetzt aber sei fröhlich mit mir. Omars Geschichte geht auch weiter. Er ist bei uns in der Gemeinde oder bei der Liebenzeller Mission in Ecuador in eine Bibelschule gegangen für eine ganze Zeit und hat da gemerkt, hey, was bei uns in der Gemeinde läuft, das geht völlig schief. Wir machen den Leuten Druck und Zwang und drohen ihnen. Aber es geht nicht darum, wie es die Bibel sagt, einen freudigen Geber hat Gott gern. Das, was von innen raus passiert, ein lebendiges Leben in den Menschen drin ist und aus dem raus die Taten kommen. Das ist überhaupt nicht der Fokus, den sie haben. Gnade überhaupt wurde nicht so verstanden. Man hat es verstanden, dass das Evangelium, dass Jesus ganz anders ist. Und er hat versucht, seinen Pastor auch dafür zu gewinnen, das einzusehen. Hat leider nicht funktioniert. Und er hat angefangen, sich mit ein paar Leuten aus seinem Ort jetzt zu treffen und Bibel zu lesen und einige zu gewinnen für das, was Jesus, was das Evangelium eigentlich ist. So, ich habe am Anfang gesagt, die drei Söhne. Wer könnte der dritte Sohn sein? Hat jemand eine Idee? Jesus und der wahre Sohn. Wenn man sich den Kontext anschaut von diesem Gleichnis, der verlorene Sohn, wer sich ein bisschen auskennt, davor kommen noch zwei Geschichten mit verlorenen Dingen. Verlorene Schar, verlorener Groschen. Und davor haben wir eine kurze Begebenheit, in die wir mit reingenommen worden. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Und es war, dass er bei Zöllnern und Sündern, also bei den Verrufenen, bei den schlechten Menschen öffentlich gesehen war und bei ihnen saß und mit ihnen aß, ein Freund von ihnen war, ein Freund der Sünder war. Und die Religiösen, die älteren Söhne sozusagen, sagen, das kann doch nicht sein, das geht nicht. Wie, wenn, das funktioniert nicht, so kann Jesus nicht sein. So kann ein Gesandter Gottes nicht sein, so kann ein Sohn Gottes, soweit haben sie noch gar nicht gedacht, aber so können wir es sehen, so kann ein Sohn Gottes doch gar nicht sein. Der wahre Sohn, diese Vaterliebe, wir sehen sie in Jesus. Der Vater ist rausgegangen seinem Sohn entgegen. Der ältere Sohn hat nur seine Arme verschränkt und ist wütend geworden. Er wollte das nicht. Und jetzt haben wir hier diesen Jesus. Eine dritte Person, die ganz anders ist. Der dahin geht, wo die Sünder sind. Der dahin geht, wo die Menschen mit einem schlechten Ruf sind. Der sich aufmacht. Wir haben hier das Gegenteil von dem älteren Sohn letztendlich, in Jesus, wie er da sitzt und dann diese Gleichnisse erzählt. Wir sehen in Jesus den wahrhaftigen, den guten, den richtigen älteren Sohn. Und für mich wird es in einer Sache so deutlich, zum einen, oder in zwei Sachen, zum einen, dass der ältere Sohn, wer hätte vielleicht gehen können und den jüngeren Sohn zu suchen und ihm zurückzurufen? Der ältere Sohn. So wie Jesus es getan hat. Er ist hingegangen und war da eben bei diesen Menschen. Und das Zweite, der jüngere Sohn kommt zurück, er wird aufgenommen und er wird wieder als Erbe eingesetzt. Was bedeutet das jetzt für das Erbe vom Vater? Also das Erbe vom Vater wurde, als der jüngere Sohn gegangen ist, einmal halbiert. Und jetzt hat man nur noch das halbe Erbe. Der jüngere Sohn wird wieder aufgenommen als Erbe. Was bedeutet es? Für beide bleibt nur noch ein Viertel da. Und ich glaube, dieser ältere Sohn war ziemlich berechnend und hat genau gewusst, was das hier jetzt bedeutet für sein Erbe, für seinen Zuspruch. Und er war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen für den jüngeren Sohn. Er war nicht bereit, für ihn was aufzuopfern. In Jesus sehen wir so sehr diese Liebe vom Vater. Der Vater, der Sohn, sie sind eins. Wir sehen diese Bereitschaft zu opfern. Bereitschaft, sich selbst aufzuopfern für jemanden, sich selbst zu geben, nicht so berechnend zu sein, sondern überschwänglich in Liebe. Und so sehen wir in Jesus die Liebe des Vaters. Er ist der wahre Sohn, er ist hierher gekommen auf diese Erde, hat sich klein gemacht, demütig, ist uns entgegengelaufen sozusagen, hat sich blamiert für uns, für jeden Menschen. Und er war bereit, den Preis zu zahlen, sogar noch viel mehr, sich selbst hinzugeben für uns, um uns Vergebung zu geben. Wir sehen diese Liebe des Vaters in Jesus. Es begeistert mich, in Ecuador tätig zu sein mit vielen Menschen, die diese Liebe erfahren haben, die diesen Vater kennen, die diese Liebe des Retter Jesus kennen und sie weitersagen wollen und was bewegen wollen. Und ich freue mich zu sehen, ich darf in letzter Zeit in vielen Gemeinden unterwegs sein und an verschiedenen Stellen Einzelpersonen oder Gemeinden zu sehen, die initiativ sind, die sagen, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir tätig sein? Wie können wir dahin gehen? Wie können wir so reden, dass die Leute es verstehen? Wie können wir offen sein? Wie können wir, so wie Jesus es getan hat, diese Liebe des Vaters weitergeben? Ich habe am Anfang gesagt, wir sind reich beschenkt. Oder ich habe am Anfang gesagt, reich beschenkt, wie reagiert man darauf? Ich hoffe, euch wird deutlich, durch diesen Vater in der Beziehung mit ihm sind wir reich beschenkt, überreich. Wie wollen wir, dass Menschen darauf reagieren? Wie sollten wir darauf reagieren? Ich möchte noch beten. Jesus, dieses Gleichnis ist phänomenal und es spricht so in unser Leben rein, Herr. Es macht so viel deutlich über das, wer du bist, wie der Vater ist. Herr, und ich bitte dich darum, dass was auch immer der Gedanke war für jeden Einzelnen, was so hängen geblieben ist, Herr, dass er nachgehen darf durch die ganze Woche und dass er ein Stück weiter Leben verändern kann, Herr. Darum bitte ich dich. Amen.